Offenbarung Kapitel 3, Verse 14 bis 22. Um etwas zu erklären, Simon, ich weiß nicht, ob ich das durch diese mache oder du das für mich magst. Okay, danke schön. Heute sind wir hier in Kapitel 3 in der Offenbarung Jesu Christi. Und dann nächste Woche, wie ich gesagt habe, das ist Neumarkttag. Und danach dann werden wir mit Kapitel 4 und 5 uns beschäftigen. Das ist ein Blick in den Himmel, wie Himmel jetzt ist. Wenn jemand denkt oder fragt, wie sieht Himmel überhaupt aus? Kann man sich vorstellen, exakt wie es ist? Und die Antwort ist ja, wir können. Es ist für uns in Kapitel 4 und 5 beschrieben. Das wird für uns sicherlich wertvoll sein. Und danach dann werde ich eine Predigt bringen, nicht von Offenbarung, sondern von anderen Bibelstellen, weil als Johannes die Offenbarung schrieb, war Jerusalem bereits von den Römern besiegt und also Israel, also es gab Juden da, aber sie waren nicht mehr, das war nicht mehr die Hauptstadt von diesem Volk. Aber wenn du dann in der Offenbarung liest, ist die Stadt Jerusalem Hauptstadt und vieles dreht um diese Stadt. Und du denkst, was soll das dann heißen? Also eigentlich ist es für uns nicht schwierig. Die Juden sind mittlerweile wieder da. Spricht die Bibel darüber? Ja, ich glaube schon. Und wir werden das in Gottes Wort zeigen, wie er das darstellt, was dann später geschehen wird und was wir wissen, ist bereits geschehen. Aber heute zu Kapitel 3 von Offenbarung. Dezember 2013 starb ein zweijähriges Kind, Emil Unamuno, an angeblich Malaria. Später verbreitete sich diese Krankheit des Ebola-Virus von dieser Familie in der Umgebung aus. Bis April 2014 sind 6 Menschen in diesem Land gestorben. Trotzdem haben wenig Menschen in Liberien geglaubt, dass ihre Nation ein ernsthaftes Problem gehabt hat. Erst in Spätjuli, als 2 Ärzte gestorben sind an dieser Krankheit und 2 amerikanische Missionare nach Europa gebracht wurden wegen dieser Krankheit, haben die Menschen in Liberien die Lage ernsthaft genommen. Erst dann. Bis zu dieser Zeit sind fast 100 Menschen an dieser Krankheit gestorben. Maßnahmen wurden unternommen, inklusive Isolierung. Und auch eins, das Leute getan haben, war, ein Eimer außerhalb ihrer Tür des Hauses zu stellen, eine Mischung aus Wasser und Chlor. Oder ein Gebäude. Und die Gemeinden haben das besonders getan. Das kam als Idee von einem Mann, der dort war, aus meiner Missionsgesellschaft. Schließlich sind bis Ende des Jahres 2014 2.700 Menschen an dieser Krankheit gestorben. Erst 2016 wurde das Land für Ebola frei erklärt. Warum nehmen Menschen tödliche Krankheiten nicht ernst? Du kannst auch die Krankheit nennen, sind andere. Also es gibt verschiedene Gründe dafür, Eins ist, weil sie das nicht wahrhaben wollen, aber es gibt auch andere Erklärungen, warum Menschen ernsthafte Krankheiten, tödliche Krankheiten, nicht ernsthaft nehmen. Heute, wir haben die Zeit nicht dafür, über Krankheiten zu sprechen. Heute wollen wir stattdessen über eine Gemeinde sprechen, die eine tödliche Haltung hatte. Jesus spricht die Stadt oder die Gemeinde, entschuldigen, in Laodicea an, als ob er ein Arzt war oder eine Mischung aus Arzt und sozialer Arbeiter. Sie hatten eine tödliche Haltung und diese tödliche Haltung war Selbstvertrauen. Und was wir daraus lernen, von diesen 9 Versen in der Offenbarung für eine Gemeinde, für unsere Gemeinde, ist Folgendes. Jede Gemeinde soll ihr Vertrauen auf Jesus Christus alleine setzen. Jede Gemeinde soll ihr Vertrauen auf Jesus Christus alleine setzen. Das Erste, das wir beobachten wollen, ist der Arzt. Er heißt hier, und dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, dies sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Er heißt Amen und das Wort bedeutet wahrhaftig. Vielleicht wusstest du das nicht, du hast immer brav Amen gesagt und ich freue mich, dass du das getan hast, okay. Auch wenn du das 30 Jahre lang getan hast, einfach brav, das freut mich, immerhin. Also das Wort bedeutet wahrhaftig oder bestätigt oder möge es so sein. Das Wort Jesu Christi, der ist der Amen. Das heißt, sein Wort, was er sagt, das ist endgültig. Es wird sich nicht ändern. Der wahrhaftige Zeuge nennt er sich. Und dieses war gutes Medizin. Ein gutes medizinisches Angebot für solch eine Gemeinde, die überhaupt nicht treu war. Und dann nennt er sich der Anfang der Schöpfung und wir haben Zeit, das nicht zu erklären, bearbeiten, so tief. Aber das heißt einfach, dass Jesus Christus die Quelle der Schöpfung ist. Und wir lesen in dem Evangelium nach Johannes, alles wurde durch ihn gemacht, Jesus Christus. Er ist der Schöpfer. So, das ist der Arzt hier in dieser Bibelstelle. Und dann gibt er seine Diagnose. Laodicea wurde 260 vor Christus von Antiochus II. Gegründet. Das war ein griechischer König. Er nannte diese Stadt nach seiner Frau. Laodike hieß sie. 3 Handelsstraßen liefen zusammen in diese Stadt. Und diese Stadt ist reich geworden. So reich geworden, dass es dort mehrere Banken gegeben hat, die einfach in Rom sehr bekannt waren und sehr empfohlen wurden. Sie waren so reich, dass sie ihre eigene Münze gedruckt haben. Sie waren so reich, dass im Jahr 60 nach Christus, nachdem es ein Erdbeben gegeben hat, das die Staat weitgehend zerstört hat, sie alle Hilfe von draußen abgelehnt haben und haben gesagt, wir schaffen das alleine. Wir bauen unsere Stadt wieder auf. Und sie haben es getan. Prachtvoll. Selbstvertrauen hatten sie. Sie war eine sehr reiche Stadt, eine von den reichsten überhaupt in dem Römischen Reich. Wisst ihr was? Jesus braucht kein Messgerät, um herauszufinden, wie es uns geistlich ist. Also als Arzt, er weiß genau, was in uns abläuft. Die Bibel nennt ihn der Großarzt. Er braucht kein Messgerät, er weiß, wie es ist. Und merkt ihr, was er hier sagt zu dieser Gemeinde? Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärest. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspien aus meinem Munde. Das ist aber hart, oder? Du bist lauwarm, sagt er zu diesen oder zu dieser Gemeinde. Ihr seid lauwarm. In der Nähe von der Stadt, da gehen wir in eine falsche Richtung. Versuchen wir es noch einmal. In der Stadt von Laodicea oder in der Nähe davon, da gab es Mineralquellen oder Mineralienquellen. Heiße Wasser floss aus den Felsen zu einem naheliegenden Fluss. Unterwegs, wie man sich vorstellen könnte, ist das Wasser immer kühler geworden. Und weil das volle Mineralien war, besonders Kalk, da kam das Wasser zu einem Hang und war kühler und es ließ das Kalk mal runter, hat es abgelagert dann in diese Gegend. Jeder, der in Laodicea gewohnt hatte damals, könnte diesen Hang sehen, wo es so weiß war. Sie hatten Jesus sehr gut verstehen können bei diesem Punkt. Du bist weder heiß noch kalt. Ich wünsche, dass du entweder heiß oder kalt wärest. Eine Gemeinde akzeptiert Menschen aus der Gegend. Wir sind eine Gemeinde aus Menschen, hauptsächlich aus Nürnberg oder Nürnberg-Fürth. Hauptsächlich. Und wenn man Nürnberg mal so erfahren möchte und wie sind die Leute da, sie könnten zu unserer Gemeinde kommen, uns alle kennenlernen und eine gute Idee von den Menschen in Nürnberg führt, bekommen. So sind die Menschen. Aber für eine Gemeinde meint Jesus Christus, das hat seine Grenze. Und wir merken bei Smyrna zum Beispiel und Philadelphia zum Beispiel, sie waren nicht nur wie die Menschen von dieser Gegend, sie waren auch anders von den Menschen in dieser Gegend. Und das ist, was in einer Gemeinde ablaufen soll. Wenn du reich bist, ach, dass ich reich wäre, oder? Wenn du reich bist, dann ist es schwierig zu erkennen, dass du Gottes Hilfe brauchst. Warum? Weil du so viel anderes hast. Man kann von Leben von reichen Menschen lesen, da sind viele Biografien, da ist vieles in den Medien. Reiche Menschen, so viele Leute wollen reich sein, aber sie wissen nicht, was hinter den Schleier ist manchmal, was wirklich bei denen auch abläuft. Es ist schwierig für einen reichen Mensch zu erkennen, dass er Gottes Hilfe braucht. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, hat Jesus Christus auch gesagt. Schwierig, aber nicht unmöglich. Es gibt einen Mann in den USA namens Dan Cathy, der hat sein Geschäft zu dem Herrn gewidmet, als sein Geschäft klein war. Und sein Geschäft heißt Chick-fil-A. Vielleicht habt ihr davon gehört oder nicht. Es gibt Filialen überall in Nordamerika. Er ist ein konsequenter Christ. Seine Familie sind auch konsequente Christen. Er ist so konsequent, dass er sagt, und sonntags gibt es keinen Verkauf. Wir machen es dicht, damit die Leute nicht nur einen Tag frei haben, sondern einen Tag für den Herrn haben. Das ist interessant. Und er ist über Millionär. Solche Menschen sind aber die Ausnahmen. Auch Herr Deichmann, auch einer davon hier in Deutschland. Aber die sind Ausnahmen. Die Gemeinde in Laodicea hat nicht das Evangelium verneint. Sollen wir verstehen? Das haben sie nicht getan. Sie hielten dazu. Aber ohne Überzeugung, ohne Begeisterung und ohne Anwendung. Jesus sagte, ich wünsche, ihr wäret entweder kalt oder heiß. Ich könnte mir wünschen, wenn wir so in unsere Sprache formulieren würden, ich könnte mir wünschen, dass ihr echte Atheisten wäret. Oder ganz konsequente Christen, ihr seid lau. Und das kann ich nicht ertragen. Das ist mir ekelhaft, sagte Jesus. Diese Gemeinde hat so gut gehabt. So gut gehabt. Und merkte nicht, dass sie bereit vor dem Untergang standen. Wie eine aus England geschrieben hat, Galater 6,14 war diesen völlig fremd. Und ich möchte das mal vorlesen aus Galaterbrief, Kapitel 6 und Vers 14, was Paulus sagt. Paulus schrieb in Galater Kapitel 6 und Vers 14, mir aber sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Mir sei es ferne zu rühmen, als nur des Kreuzes Jesu Christi. Wisst ihr was? Wenn du wirklich zu Jesus Christus stehst, und hier ist, was er von uns erwartet auch, Paulus sagt es nicht als Superchrist, er sagt das als logische Folge von dem, was Jesus Christus für mich getan hat. Ich bin der Welt gekreuzigt und die Welt mir. Ich rühme, wenn ich rühme, ich möchte in den Kreuz Jesu Christi rühmen. Weil das alles für mich bedeutet und er alles für mich geleistet hat. Aber das wäre für so eine Gemeinde völlig fremd. Geschwister, eine Gemeinde mag groß, sogar riesig sein. Sie mag ein fantastisches Gebäude haben. Sie mag ein ausgezeichnetes Musikprogramm haben und an geistlicher Kraft mangeln. Das ist der Punkt. Wir sollen unser Vertrauen auf Jesus Christus alleine setzen. Die Sprüche in Kapitel 18 sagt, das Vermögen des Reichen ist seine feste Stadt. David aber sagte, wie wir bereits heute Morgen gehört haben, der Herr ist mein Fels und meine Burg. Und mein Erretter, mein Hort, bei dem ich mich berge. Irdisches Reichtum ist betrügerisch. irdisches Reichtum ist betrügerisch und die Liebe zum Reichtum ist tödlich. Und weil das Kreuz Christi unter den reichen Menschen typischerweise als absurd vorkommt, reden Gemeinden in solchen Gebieten nicht darüber, oder sie reden wenig darüber. Das Kreuz Jesu Christi. 1981, das war eine Weile her, oder? Ja, für manche von euch denkt ihr, ja, sehr, ziemlich. Habe ich ein Zeitungsinterview mit einem sehr erfolgreichen Pastor gelesen. Er hatte sogar einen großen, spektakulären Kathedral für seine Gemeinde bauen lassen. Groß, spektakulär. Er war liberal in seiner Theologie. Liberal in seiner Theologie. Und hat Pastoren davon abgeraten, anderen Menschen als Sünde zu bezeichnen. Benutze das Wort nicht, hat er gesagt, als du mit Menschen sprichst. Er sagte, ich bin kein Evangelikaler, aber ich kann den Evangelikaler erklären, wie sie viel mehr Menschen für ihre Gemeinden gewinnen können. Das bleibt für mich immer noch in meinem Gedächtnis, 1981. Er wollte erklären, dass sie eine Geschäftsmethode benutzen könnten. Menschen werden als Kunden betrachtet. Und genau wie ein Geschäft Kunden gewinnt, können Gemeinden auch Kunden gewinnen. Das war es. Und evangelikale Pastoren sind in Strömen hingegangen und haben seine Methoden angewendet, um große Gemeinden aufzubauen. Was daraus entstanden ist, nennen wir heute Megachurch-Bewegung. Aber wir, denke ich, sollen das nicht falsch verstehen. Gott hat nichts gegen eine große Gemeinde. Nichts gegen etwas Großes. Marktorientierung Kirche ist eine bessere Beschreibung von dieser Bewegung. Übrigens, ihr habt von mir mehrmals gehört, die Gemeinde in Jerusalem, die erste, die war ein Megachurch. Riesig. Und wir sollten nicht denken, groß ist böse, sondern es hat damit zu tun, was für eine Gemeinde ist diese Gemeinde. Ich hoffe, dass wir eines Tages 2, 3, 4-mal größer sind, als wir jetzt sind und immer noch neue Gemeinden gründen. Vor 3, 4 Jahren ist diese Gemeinde von dem Mann, den ich genannt habe, der kein Evangelikaler war, aber sie alle belehrt hatte, seine Gemeinde ist pleite gegangen. Und sie mussten den Kathedral verkaufen. Und in der Bewegung selbst, es gibt einen Pastor nach einem anderen, der gestürzt ist an irgendetwas und nicht mehr fähig, eine Gemeinde zu leiten. Sogar der größte Guru von dieser Bewegung musste zurücktreten wegen etwas Falsches in seinem Leben. In den Gemeinden wird vieles aus der Welt in der Gemeinde im Leben, Gemeindeleben integriert. Ich sage nicht Bausteine, ich sage nicht elektrische Kabel, ich sage nicht Lichter, ich sage Philosophien, Ideen. Die sind hinein integriert aus der Welt in Gemeinden. Jesus sagte damals, du bist lau. Er würde heute sagen, zu vielen Gemeinden, klein und groß, du bist lau. weil das Kreuz Jesu Christi ein Anstoß für dich ist. Ich möchte vielleicht noch ein Beispiel nennen. Es gibt eine Organisation in den USA, Wissenschaftler hauptsächlich, die ein Ziel haben, Christen von der Wahrheit der Evolution zu überzeugen. Wohl bemerkt, sie haben es nicht als Ziel, die Wissenschaftler von der Bibel zu überzeugen. Nichts davon, sondern in der anderen Richtung. Dass Menschen die Evolution sollen nicht fürchten. Wir alle kennen das, oder? Diese Darstellung. Und dann gibt es auch humorvoll dargestellt. Aber wenn wir von dieser Darstellung sprechen, dann müssen wir auch verstehen, Geschwister. Typischerweise wurde ein Paläontologe, ein Experte in diesem Bereich, typischerweise wurde er gesagt, das ist frei erfunden worden. Die Fossilien belegen das nicht. Es ist nur eine Geschichte, die verkauft wird, damit Menschen das glauben. Wenn Christen versuchen, eine Philosophie aus der Welt, das wirklich Gottes Wort widerspricht, versuchen, anderen zu überzeugen von diesen, ich glaube, das ist das Prinzip. Wir wollen uns nicht von der Welt distanzieren, wir wollen sie so annähern, wie wir können. Vielleicht noch etwas Kurzes dazu. Ihr werdet von mir später hören, von diesem Mann, Dr. Günther Beckley, ein Darwin-Skeptiker, war vorher Atheist. Er war auch, ist Paläontologe. Er war Kurator der Naturkundemuseum in Stuttgart, anerkannter Experte für Bernstein. Es gibt Insektenarten, die nach ihm genannt sind. Er sagte, wegen Mangel an Fossilien, Beweis, lehnte er oder ist er ein richtiger Darwin-Kritiker geworden und anfing an Gott zu glauben, sogar an Jesus Christus. Er wurde entlassen. Das ist gewisserweise in seinen Kreisen Ketzerei. Paulus sagte, ihr seid weder kalt noch warm. Dieser Mann nicht, der ist heiß für die Wahrheit. Der brennt für die Wahrheit. Laodicea, wir wollen wie die Welt sein. Aber ehe wir ständig an anderen denken, sollen wir an uns selbst denken. Als ich Theologiestudent war, erstes Semester, da hatte ich eine Klausur an einem Tag. Und als ich aufgestanden bin, dachte ich, ich habe entweder Zeit für meine stille Zeit mit dem Herrn. Und ich bin erst regelmäßig in der stille Zeit, so gut vielleicht 2 Jahre vorher oder 1 Jahr vorher. Regelmäßig. Und entweder habe ich Zeit für meine stille Zeit oder die letzte Vorbereitung zu tun für meine Klausur. So bin ich entschieden, heute keine stille Zeit, sondern Vorbereitung für meine Klausur. Und ich hatte 2 Vorlesungen, ich habe eine Klausur geschrieben. Und dann hatten wir jeden Tag einen Gottesdienst, 30 Stunden, das wäre etwas, oder? 30 Minuten lang. Und es gab einen Gastredner, der sprach. Und sein Thema war hier aus Offenbarung, Kapitel 3, Laodicea. Und ich dachte, fantastisch, das möchte ich mal hören und hören, wie alle die Leute, die Weg von den Herren gegangen sind, wie das geschehen ist und was die Bibel darüber sagt, das möchte ich hören. Und er fing an, zu uns zu sprechen und uns zu erklären, dass manche von uns wegen diesem Punkt, diesem Punkt, diesem Punkt lauwarm sind. Und der Herr hat mich erwischt. Ich dachte, Herr, das habe ich nicht erwartet. Aber das ist die Wahrheit. Wurde so betroffen, dass ich nach Hause gegangen bin und auf die Knien gegangen bin und habe gesagt, oh Herr, das tut mir leid, ich werde das nie wieder tun in meiner Studiumzeit. Und habe es nicht wieder getan in meiner Studiumzeit. Aber Gott hat mir gezeigt, du Jeff, du bist lau. Und was sagt der Herr Jesus zu dir heute? Wir denken an die anderen, die in eine falsche Richtung gehen, ob wir von dies oder das oder jenes sprechen. Wie ist es bei dir? War es vorher der Fall, dass du so gern dabei warst im Gottesdienst und jetzt bist du einfach dabei? Dass du vorher solche große Interesse an Gottes Wort gehabt hast? Und es ist eine Zeit lang, seitdem du regelmäßig in Gottes Wort warst. Wie ist es bei dir jetzt? Hast du in der Vergangenheit ein Herz dafür gehabt, dass du Menschen mit dem Evangelium ansprichst? Aber jetzt ist es Monaten, vielleicht Jahren, seitdem du mit jemandem persönlich über Jesus Christus gesprochen hast. Vielleicht gibt es Dinge, die Gott in seinem Wort gebraucht, um dich anzusprechen, und du sagst, naja, das ist bei mir nicht ganz in Ordnung, aber meistens geht es bei mir in Ordnung. Das ist auch lauwarm. Wenn Gott uns anspricht, dann sollen wir sagen, Herr, wir haben etwas zu bearbeiten. Wie steht es bei dir? Wir haben einiges genannt heute, wie die Lage ist. Man könnte stundenlang das erzählen, heute in unseren Zeiten. Aber was wichtig ist, ist, wie stehe ich zu Jesus Christus heute? Brenne ich im Herzen für den Herrn Jesus? Oder bin ich lau? Jesus Christus gibt einen Rezept. Und um ein Rezept zu geben, da muss er die Wahrheit sprechen. Er sagt Folgendes, Vers 16. Also, weil du lau bist und weder heiß noch kalt, werde ich dich ausspähen aus meinem Munde, weil du sagst, ich bin reich und ich bin reich geworden und ich brauche nichts. Und ich weiß, dass du der Elende und bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Geistlich, das ist, wie es wirklich war für Laodicea. Wir können uns täuschen und denken, bei mir ist okay. Aber wenn Gottes Wort uns anspricht und wir sagen, heute nicht, Herr, und das seit langem gesagt haben, heute nicht, Herr, dann sind wir eher in diesen Kategorie. Bettler, arm, bemitleidenswert. Er spricht zu einer Gemeinde. Er spricht nicht zu Heiden. Rate ich dir, von mir im Feuer geläutetes Gold zu kaufen, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du bekleidet wirst und die Schande deiner Bloße nicht offenbar werde, und Augensalbe, deine Augen zu salben, damit du siehst. Für all diesen Dingen waren die Laodicea berühmt für Gold und Goldmünzen, für Kleidung, die sie dort produziert haben, und für Augensalbe. Und hier sagt er, ihr braucht etwas Besonderes von mir. Ich kann euch etwas viel Besseres geben. Und wir brauchen Hilfe, wenn wir krank sind, wir gehen zu einem Arzt. Aber wir brauchen viel mehr als das, was der Arzt für uns tun kann, denn eines Tages sterben wir und die Ewigkeit kommt danach. Was Wichtige ist, das Allerwichtigste ist, wie es für uns im Herzen steht, im Leben steht. Gott schenkt uns Reichtum. Das, was wir aber vor allem brauchen, ist das Reichtum Christi. Ich möchte euch bitten, noch eine Bibelstelle aufzuschlagen, und zwar Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Kolosserbrief, Kapitel 1, Vers 26 und 27. Wo Paulus zu den Kolosser schreibt, es ist das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Geschlechtern her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen geoffenbart worden ist. Ihnen wollte Gott kundtun, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sei, und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Habt ihr das Wort Reichtum gesehen? Das ist wahres Reichtum, Jesus Christus. Er hat das zu den Kolossen geschrieben. Warum ist das heute uns so wichtig, wenn wir über Laodicea sprechen? Folgendes, schauen wir in Kapitel 2. Denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, damit ihre Herzen getröstet werden, verneigt in Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. Das ist Christus. Kolosse war nicht so weit davon entfernt, von Laodicea. Und dann noch ein Bibelvers, Kapitel 4 und Vers 16. Vers 15. Grüßt die Brüder in Laodicea und Nymphas und die Gemeinde in seinem Haus. Und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodicea gewesen werde. Und das, was auch ihr den aus Laodicea lest. Das heißt, bereits 40 Jahre vorher haben sie klare Anweisungen bekommen, auch von Epheserbrief, Epheser nicht so weit entfernt, von dem Reichtum, was wirklich zählt, Jesus Christus. Geschwister, es ist nicht verkehrt, reiche Person zu werden. Was verkehrt ist, ist, dass wir erlauben, das, was in dieser Welt als Reichtum ist, uns zu überzeugen und dann nicht so stark unser Herrn vertreten, das Kreuz Jesu Christi. Selbstständigkeit ist kein schlechtes Wort, aber Selbstvertrauen ist etwas, das manchmal uns viele Schwierigkeiten auf uns bringt. Offenbarung Kapitel 3 wieder und zum Schluss. Was wir nicht erwarten wurde, Vers 19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. Öfters, wenn wir über so eine Bibelstelle sprechen, dann denken wir, ach, das sind die Abgefallene. Er sagt hier, die ich liebe. Es gab wahre, wiedergeborene Christen in dieser Gemeinde. Menschen, sagte Jesus, die ich liebe. Ich spreche euch an. Vers 20, sei nun eifrig, sein Appell. Und tu Buße. Siehe, ich stehe an der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, zu dem werde ich hineingehen und mit ihm essen und er mit mir. Es war heute so, Entschuldigung, es war damals so, es ist auch heute so. Er steht vor der Tür, er klopft an. Er spricht Menschen persönlich an. Das ist seine Einladung. Und das ist das, was bei Jesus so faszinierend ist. Er ist der König aller Könige. Er ist der Schöpfer der Welt. Er ist derjenige, der alle Macht hat. Aber er bezwingt uns nicht. Er lädt ein. Reich oder arm, Mann oder Frau, jung oder alt, respektierte oder verachtet. Das Angebot ist an allen gleich. Es gab einen jungen Mann in Erlangen, den ich durch meine Tochter kennengelernt habe. Und es gab einen Freundeskreis von ihr und anderen, und der gehörte dazu. Und nach und nach fing er an, durch meine Tochter und eine andere junge Dame zu unserer Gemeinde zu kommen. Hatte immer wieder Fragen, hatte immer wieder Probleme, das zu glauben. Aber er kam immer wieder, hörte noch mehr, hatte seine Probleme geäußert und wir beteten für ihn. An einem Abend hat er mich eine Frage gestellt und ich dachte, was soll ich ihm überhaupt sagen? Und ich antwortete ihm, hier ist, was die Bibel sagt. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wer die Tür aufmacht und mich einlädt, ich werde zu ihm hineinkommen und werde mit ihm eine Mahlzeit haben und er mit mir. Und ich hörte nichts mehr, bis ein Monat, 6 Wochen später, hat er zu vielen gesagt, ich habe Jesus angenommen. Und ich bin auf ihn zugegangen. Ich habe ihn gefragt, ich bin so froh. Was hat dich überzeugt? Und er antwortete, dieser Bibelvers aus der Offenbarung. Jesus steht vor der Tür. Und das ist das Wichtigste heute von dieser Bibelstelle an uns allen, aber vor allem Menschen, die hier sind heute Morgen. Und du kannst nicht sagen, ich weiß, dass Jesus Christus mich gerettet hat, dass alle Sünden vergeben worden sind. Er sagt zu dir heute, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Lade ihn ein. Bitte Jesus Christus, dein Retter zu werden und Vergebung dann durch ihn zu bekommen. Wir werden zum Schluss ein Lied singen und ich möchte, dass wir für dieses Lied aufstehen, aber das ist eine Einladung an Menschen, die Jesus Christus nicht kennen. Spezifisch dieses möchte ich als Schluss sagen. Ich bete. Himmlische Vater.